So, ihr Lieben, es ist schön, noch eine Runde miteinander zu erleben. Ich weiß nicht, ob ihr so hin und her geworfen seid wie meine Wackelente, aber so ist ja manche Ehe hin und her geschmissen, mal rechts, mal links, ob es um Gespräche geht, um vieles andere mehr. Hin und her schaukelt man im Leben, aber diese Ente hat ja ein Geheimnis. Und das Geheimnis möchte ich euch verraten. Dieses Geheimnis dieser Ente darf auch dein Geheimnis sein, dein ganz persönliches, aber auch das Geheimnis eurer Ehe. Stürme kommen in euer Leben, ihr werdet hin und her geworfen im Leben und durch viel Leid, durch viel Not, durch viele Fragen. Das Geheimnis dieser Ente soll das Geheimnis in deinem Leben sein. Der Apostel Paulus schreibt davon im Kolosserbrief: Christus in euch ist das große Geheimnis. Und das Geheimnis gilt immer wieder. Ich kann mich an meine Studienzeit erinnern, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Ich lag in der Schreinerei, in einer Bibelschule, auf den Knien und ich sagte: Herr, gib mir ein Wort, ich möchte gerne deine Gaben, die du mir geschenkt hast, noch stärker erkennen. Und dann begegnete Gott mir in jener Nacht, als ich auf den Knien vor Gott lag, mit dem Wort aus Galater 2, Vers 19 und 20. Nicht mehr ich lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was ich jetzt lebe, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat, denn Christus lebt in mir. Und als mir das aufgegangen ist in meinem Leben, habe ich ein Geheimnis entdeckt, was ich dir und deiner Ehe wünsche. Dass du dieses Geheimnis entdeckst, Christus in euch. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, schreibt der Apostel Paulus. Das Geheimnis dieser Ente liegt hier unten drin. Das Gewicht und die Mitte hebt diese Ente immer wieder auf. Und so ist das auch in deinem Leben. Wenn Christus die Mitte ist in deinem Leben, du wirst auch hin und her geworfen. Ein Christenleben ist kein Leben, von dem man nun sagt, es ist leidfrei, es ist problemfrei. Nein, das Leben eines Christen hat ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis heißt Christus in euch. Und dieses Geheimnis gilt es immer wieder neu zu pflegen, gilt es immer wieder neu zu entdecken und zu sagen: Danke, Herr, du lebst in mir und du lebst auch in der Mitte unserer Ehe. Wir denken noch einmal über das Wörtchen Ehe nach. Hier ein Egoist, da eine Egoistin und in der Mitte der Herr. Herr ist Jesus. Und erstaunlich war das ja das Urbekenntnis der Christen der damaligen Zeit. Herr ist Jesus Christus, nicht der Kaiser, nicht der König, Herr ist er. Herr in deinem Leben ist er. Wir wollen miteinander nun auch über den nachdenken, der unsere Körper so wunderbar geschaffen hat. Habt ihr vergessen, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Gott hat dich wunderbar gemacht. Und du darfst neu darüber staunen. Psalm 139 ist ein wunderbarer Psalm. Mein Gott, ich danke dir, du hast mich wunderbar gemacht, das erkennt meine Seele wohl. Ich bitte dich, lies öfter mal den Psalm 139 und fang an zu danken für den wunderbaren Körper, den Gott dir geschenkt hat. Du hast doch nur den einen, oder? Hängt der Sonntagskörper im Kleiderschrank, den du morgen wieder raushängst? Geht nicht. Du hast einen wunderbaren Körper von Gott bekommen. Gott scheut sich nicht, in deinem Körper zu wohnen. Ist das nicht sagenhaft? Christus in euch, Christus in mir, Christus in dir ist das große Geheimnis der Kinder Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir mit den Religionen geht. Die Religionen streiten alle miteinander. Ich werde oft gefragt nach meiner Religion. Ich sage, ich habe keine. Das glauben die Menschen. Aber sie sind der Pastor. Ja, ich sage, ich habe aber keine Religion. Religion ist das menschliche Bemühen, Gott oder die Götter gnädig zu stimmen. Der Glaube an Jesus Christus heißt eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, der zu uns gekommen ist. Nicht wir haben Gott gesucht, er hat uns gesucht. Er hat uns besucht, er ist zu uns gekommen. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Religionen. Die Menschen suchen Gott oder die Götter gnädig zu stimmen. Gott, der Vater, ist durch Jesus zu uns gekommen, hat uns seine Gnade geschenkt in Jesus. Und er ist das Geheimnis im Leben eines Christen. Er hat dich wunderbar gemacht. Ich möchte dir Mut machen, heute Abend oder morgen früh, egal wann, Stell dich einmal nackt vor den Spiegel und sag: Mein Gott, danke, es ist alles dran, wunderschön. Danke für den einen Schwimmring, den ich habe, oder für die zwei, oder gar keinen, spielt gar keine Rolle. Nicht zu sagen, du bist einmalig wunderbar. Und diesen einmaligen Körper darfst du verschenken in der Ehe. Das ist Sexualität. Und wir wollen einmal schon in das Alte Testament schauen, uralte Texte, könnten aber heute noch einmal aufgenommen und aufgegriffen werden. Ich möchte aus Sprüche lesen, Kapitel 5, von Vers 15. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit einer anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören, mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und ihre Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Mein Sohn, willst du dich wirklich mit einer anderen vergnügen und mit einer fremden Frau schlafen? Der Herr sieht genau, was du tust. Nichts bleibt ihm verborgen. Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und ist gefangen in seiner Schuld. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Über 3000 Jahre alt. Texte, die so aktuell sind, dass man nur staunen kann. Erinnerst du dich noch an das Verliebtsein? Kennst du die Schmetterlinge im Bauch? Ich habe uns Schmetterlinge mitgebracht. Kennst du so ein Kribbeln im Bauch? Die Schmetterlinge? Ist Verliebtheit. Gehört dazu. Wir hätten den Partner vielleicht gar nicht geheiratet, hätten wir nicht riechen können, hätten wir nicht Schmetterlinge im Bauch gehabt. Verliebtsein heißt, ich will etwas für mich. Liebe heißt, ich will etwas für den anderen. Die Schmetterlinge im Bauch fliegen ganz schnell davon. Wieder weg. Sind nicht mehr da. Liebe ist mehr. Liebe ist ein Ja zum anderen. Ich habe uns einen Reißverschluss mitgebracht. Und wir kennen sowas. Für die Männer manchmal peinlich, wenn er offen ist. Nicht? Ein Reißverschluss. Zwei harte Teile, die zusammengehen. Und so ist das, Mann und Frau, die zusammengegangen sind. Wenn du hier fühlen würdest, würdest du merken, jedes Teil ist kantiger als danach. Du hast dich mit deiner Frau, du hast dich mit deinem Mann vereinigt, nach Leib, Seele und Geist. Ihr gehört zusammen, habt ein Ja gesagt. Und dort, wo die Liebe einander verbindet, und die Liebe ist sehr facettenreich, dort auf einmal gibt es eine Einheit. Und hier gehören auf einmal zwei Teile zusammen. Und die Härte und die Schroffheit ist nicht mehr da. Ihr könnt das nachher mal testen an diesem Reißverschluss. Ich lasse ihn gerne mal liegen. So ist das mit der Ehe. Eine großartige Sache, wo zwei Menschen eins werden. Eins werden nach Geist, Seele und Leib. Dem Partner etwas Gutes tun, ist ja das ganz Entscheidende. Schönheit. Achtest du darauf, dass die Rahmenbedingungen auch für eure Sexualität stimmen? Ich habe uns einen Rahmen mitgebracht. Habt ihr mal gesehen, so ein Pastor, der aus dem Rahmen fällt? So ein schräger Vogel steht da vor euch, nicht wahr? So ein komisches, schräges Bild. Und manchmal geben wir so ein Bild ab. Wir achten oft in unserer Sexualität nicht auf den Rahmen, leider. Dabei spielt die Atmosphäre eine ganz große Rolle, wenn es darum geht, Sexualität miteinander zu erleben und zu genießen. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Das heißt, ihr müsst miteinander euch eingestimmt haben. Das bedeutet also ganz praktisch, zu sagen, wir haben keinen Streit gehabt, wir haben uns versöhnt. Wir haben miteinander über das gesprochen, was nicht in Ordnung war. Wir sind wieder stimmig miteinander. Es stimmt wieder miteinander. Die Rahmenbedingungen sind auch manchmal die Äußerlichkeiten. Nicht natürlich gibt es ein Quickie im Hauruck-Verfahren schnell vorbei, aber das ist Fast Food und auf Dauer ist das sehr ungesund. Aber die Rahmenbedingungen zu stimmen, die stimmig zu machen, ist ganz wichtig. Darüber will ich nachher uns auch noch ein paar Sätze sagen. Verwöhnst du deinen Partner? Du hast ihn schon verwöhnt heute mit wunderbaren Worten. Ja? Hast ihm etwas sehr Nettes gesagt. Verwöhnung ist ganz wichtig. Ich will dich verwöhnen mit meinen Worten, mit meinen Blicken. Ich will dich verwöhnen mit Einheit. vielleicht einen Verwöhnabend miteinander. Heute Abend haben wir so einen schönen Verwöhnabend. Ein Bankett ist unten vorbereitet. Ich will mit dir einen ganzen Tag bummeln gehen. Ihr Männer, haltet ihr das aus, mit euren Frauen shoppen zu gehen? Ich mache das gerne. Und meine Frau möchte auch immer noch meinen Rat hören. Sie kauft zwar das, was sie sowieso will, nicht, aber sie möchte meinen Rat hören. Und miteinander den Weg auch mal durch die Läden zu gehen, tut gar nicht so schlecht. Einfach sich einen besseren Blick auch zu geben und nicht immer sagen, naja, das ist halt Weibersache, habe ich nichts mit zu tun. Doch, sie will dir gefallen, Kerl. Sie macht sich hübsch für dich. Nee, tut sie nicht. Ich fragte einmal meine Frau im Bad, ich sagte, du machst dich so schön, gehst du heute noch aus, für wen machst du dich schön? Sagt sie, nicht für dich. Ich war enttäuscht. Sagt sie, ich mache mich schön für mich. Wenn ich mich wohlfühle und mit mir zufrieden bin, dann kann ich mich für dich schenken, dann bin ich für dich da. Wenn ich aber unzufrieden bin, dann gibt es irgendwo auch keine vernünftige sexuelle Beziehung. Es muss stimmig sein. Deshalb, die Frauen machen sich schön, in erster Linie für sich, damit sie mit sich im Einklang sind, um dann eben auch für den anderen schön zu sein, den anderen zu verwöhnen. Eine wunderbare Sache. Und das kann geschehen durch eine Umarmung, habt ihr heute schon ein bisschen geübt, durch einen besonders langen Kuss, ein freundliches Lächeln, zu sagen, ach, dieser Abend mit dir war einfach schön. Verwöhnung im Bereich der Ästhetik, der Erotik und der Sexualität. Heute Morgen bist du dir im Spiegel begegnet, ja? Ihr Männer, habt ihr die Fratze gesehen da? Bah, halb ausgeschlafen nur, müde, schwarze Ringe bin ich. Das, was hast du gemacht mit dem Spiegel? Reingespuckt und Handtuch davor gehangen? Nein, der Spiegel hat dich korrigiert. Du hast hineingeguckt, hast gesagt, also die Barthaare, die müssen weg oder das muss besser korrigiert werden. Die Haare müssen auch anders sein, bei den Frauen ganz ähnlich. Du hast in den Spiegel geschaut und der Spiegel hat dir geholfen, dein Leben zu korrigieren. Du schaust in den Spiegel des Wortes Gottes und du entdeckst auf einmal, es darf sich einiges in meinem Leben verändern. 80% der Frauen und 60% der Männer sind mit ihrem Aussehen nicht zufrieden. Das ist schrecklich. Wenn du permanent unzufrieden bist, wer mit sich selber zufrieden ist, strahlt Zufriedenheit aus. Bist du zufrieden als Mann mit deinem Aussehen? Bist du als Frau zufrieden mit deinem Aussehen? Es ist ja schon verrückt, was wir heute in der Modewelt so weit erleben. Nicht nur mit Botox und vielen anderen Aufspritzungen versucht man irgendwo, also wie viele Frauen betrügen ja ihre Männer mit einem Wonderbra und meinen also ihre Busen, die eben nicht ganz so groß sind. Und das ist ja auch schrecklich, nicht wahr? Vor etwa 30, 40 Jahren war der kleine Busen gefragt und heute der mittlere Busen gefragt, nicht wahr? Was müssen die armen Frauen alles tun und aushalten und aufspritzen lassen und wer weiß was alles? Warum? Hab ein Ja zu dem, wie du aussiehst. Zu sagen, mein Gott, so bin ich und ich freue mich darüber. Ich muss nicht irgendwie extra Hand anlegen lassen. Nicht, wenn ich überlege, in Brasilien sind schon die 16-, 17-jährigen Mädels, die man also dann zu Brustoperationen bittet und so weiter, verrückt. Also man hat sich dem Zwang der Mode so unterworfen und ist permanent unzufrieden. Und interessant ist ja, die Gesellschaft und die Wirtschaft will, dass du immer unzufrieden bist. Mit dem Auto, du brauchst ein anderes. Mit der Ausstattung, ganz was anderes. Mit diesen Klamotten, nein, kannst du nicht mehr gehen. Permanent merken wir, es wird eine Unzufriedenheit geschürt. Und diese Unzufriedenheit macht sich bemerkbar auf einer ganz großen und breiten Ebene. Gott ist wunderschön. So steht es in der Bibel, Psalm 104, Vers 1. Herr, mein Gott, du bist herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Von Gott kommt Schönheit. Schau dich um. Gott hat dich schön gemacht, hat diese Welt schön gemacht. Ich lernte eine Frau kennen, Ruth hieß sie, wohnt in Augsburg. Und ich war damals sehr, sehr jung, sollte eine Kinderfreizeit halten. Und dann sagte man mir, Arno, erschrick nicht, wenn du diese Frau siehst. Na, ich denke, so schlimm kann eine Frau doch nicht aussehen. Und ich kam nach Augsburg, ich sollte mit ihr eine Kinderfreizeit halten, mit 60 Kindern, komme also an ihre Türe und so einen Mensch hatte ich noch nie gesehen, sage ich euch. Kleinwüchsig, kleine Arme, kleine Hände, keinen Hals, einfach ein Puckel, so stand sie vor mir und ich schaue in ihre Augen und vergaß ihren Körper. Sie hatte ein Strahlen, dass ich dachte, boah, Im ersten Augenblick habe ich gedacht, und die will eine Kinderfreizeit halten, die sind Kinderschreck. Nein, zu ihr kamen die Kinder alle. Ihr Herz und ihre Augen strahlten etwas aus, was der Körper gar nicht ausstrahlen konnte. Und ich war so tief berührt und begeistert davon und habe gedacht, boah, das ist das Entscheidende. Das, was in deinem Herzen ist, ist wichtig. Das, was aus dir strahlt, ist wichtig. Dein Körper ist sicherlich auch wichtig, gar keine Frage, aber er verändert sich alle 7 Jahre. Das spüren wir und merken wir ja auch. Nicht die Verpackung soll auf den wertvollen Inhalt hinweisen. Und das denke ich eben auch zu sehen. Wie entscheidend ist das, dass du diesen deinen Körper pflegst. Du hast nur diesen einen. Das heißt Körperpflege angesagt. Ich kann mich erinnern, ich war in meiner ersten Gemeinde, ein junger Mann, der sich nur ungern gewaschen hat. Er war 16 Jahre alt und er kam im Gottesdienst, hat gestunken wie Pest, wie Sau. Keiner wollte bei ihm sitzen. So, und dann habe ich ihm gesagt, was nimmst du denn für ein Duschmittel? Was ist das? Na, ich sage, du riechst nicht gut, deshalb will dich keiner. Und dann habe ich ihn gebeten, bei uns in die Dusche zu gehen und er hat sich dann richtig geduscht. Ich sage, jeden Tag Körperhygiene, du hast nur diesen einen Körper. Und ihn zu pflegen ist ganz, ganz wichtig. Und das gehört eben auch so in die Ehe, dass wir an der Stelle eben unsere 5 Sinne, die wir beieinander haben, auch noch einmal darüber nachdenken, will ich heute Abend vielleicht noch einmal tun. Aber lasst uns ein wenig über Sexualität nachdenken. Ihr Männer wohnt mit Vernunft bei euren Frauen, schreibt Petrus. Männer denken wie oft an Sex. Wie oft, ihr Männer? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Manchmal 10-mal am Tag, manchmal noch mehr. Wäre jetzt schön, die Frau in den Arm zu nehmen, mit ihr zu kuscheln, wäre das nicht toll. Hä, so ein Typ bist du, sagt vielleicht deine Frau. Ja, auch Frauen denken, die geben es nur oft nicht so zu. Nicht, das ist ja häufig so, die Heimlichkeit. Ihr Männer wohnt mit Vernunft, mit Einsicht bei euren Frauen. Macht euch Gedanken. Gedanken um eure Partnerin. Wie könnt ihr sie verwöhnen? Weißt du Bescheid, wann sie ihre Tage hat? Ach, was waren das, die ersten Ehejahre ein Problem bei mir. Was war sie so komisch? Nicht. Und dann habe ich gedacht, was habe ich schon wieder falsch gesagt? Was habe ich schon wieder falsch gemacht? Kennt ihr Männer das? Boah, es war schrecklich. Bis ich sie erst mal das hat nichts mit dir zu tun. Es ist halt die blöde Geschichte einer Frau. Nicht ihre Zickigkeit, die einfach mit ihren Tagen zu tun hat. Ihr Männer, macht euch Gedanken darum. Beiwohnen ist ein treffendes Wort. Es hat mit Raum und Zeit und Atmosphäre zu tun. Das heißt, die Rahmenbedingungen müssen auch stimmen. Für die Sexualität ist es ganz wichtig, Raum zu schaffen der Verwöhnung. Sich Gedanken zu machen, heißt also, den hormonellen Zyklus des Ehepartners, der Frau zu kennen, die hormonellen Schwankungen zu erkennen, die Zeiten der Lust und Unlust zu kennen. Sexualität ist eine herrliche Gabe Gottes. Sie ist mehr als die Reduzierung auf den reinen Geschlechtsverkehr. Gott gab Erotik und Lust. Es ist ja schon erstaunlich, das, was sonst nirgendwo in der Schöpfung ist, was wir Männer auch nicht haben, hat Gott einer Frau geschenkt. Und das nennt sich Klitoris, ein Lustorgan, das nur eine Frau hat. Das ist schon erstaunlich, wie Gott eine Frau ganz besonders beschenkt hat. Und das sollten wir sehen. Die Krone der Schöpfung ist eine Frau. Das große I-Tüpfelchen. Und hier eben auch zu entdecken, ihr Männer, wohnt mit Vernunft bei euren Frauen. Sexualität ist eine herrliche Gabe Gottes. Leidenschaft, Kreativität, Fantasie will gelernt sein, mit dieser Gabe Gottes umzugehen. Sexualität ist Schöpfungsgedanke Gottes und ein herrliches Geschenk von ihm. Wenn diese Gabe aber pervertiert ist zur Selbstsucht und zum Besitzstreben, zerfließt sie ganz schnell. Wer sich abkehrt vom Schöpfer in seiner Sexualität, muss sich nicht wundern. Unsere menschliche Gesellschaft ist pervers geworden. Es gibt ja bald nichts mehr zum Ausziehen. Die verrücktesten Dinge sind ja jetzt heutzutage, dass alle Geschlechtsorgane sichtbar gemacht werden. Es ist verrückt. Wir haben bald nichts mehr zum Ausziehen. Jetzt werden wir demnächst den Körper aufschneiden, nicht wahr? Dem anderen die Leber zeigen oder die Galle oder wer weiß was alles. Nicht, wir haben nichts mehr. Wir merken, unsere Gesellschaft ist pervers geworden. Der Sexualtrieb ist etwas ganz Normales, von Gott geschenktes. Eine herrliche Gabe Gottes. Und es ist ja schon erstaunlich, eben im Rahmen der Schöpfung, im Rahmen der Tierwelt, gibt es nur ganz gewisse vorübergehende Lusterfahrungen, das heißt also auch Trieberfahrungen, auch um sich zu vermehren. Der Mensch kann bis in sein hohes Alter Sexualität erleben, Koitus erfahren, sexuelle Gemeinschaft erfahren, auch mit 70, 80 Jahren noch. Auch das eben zu erleben, nicht nur um Kinder zu zeugen, sonst hätte Gott das auch anders geschaffen. Er hat das aber nicht. Er hat das gewollt, dass Mann und Frau auch außerhalb des Kinderzeugens sexuelle Gemeinschaft erleben, Sexualität erfahren dürfen, als eine Erfüllung auch in ihrem Leben. Nicht jeder hat die Möglichkeit, seine Sexualität auszuleben. Da sind die Alleinstehenden. Und doch sind wir alle sexuelle Wesen. Wir dürfen unseren Körper annehmen und zu sagen, mein Gott, ich danke dir, du hast mich wunderbar gemacht. Und wir vergessen oft im Psalm 139, die menschliche Sexualität ist ein herrliches Geschenk aus Gottes großer Werkstatt. Sexualität ist nicht nur Lust und Vergnügen, kann manchmal auch sehr schmerzhaft sein, sehr notvoll sein, wenn wir nicht aufeinander Acht haben, wenn wir auch nicht miteinander darüber reden, was uns persönlich gefällt. Weißt du als Frau, was deinem Mann gefällt? An welchen Stellen er gerne gestreichelt werden möchte, was ihm gut tut, mit deinen Worten zu streicheln, mit deinen Händen zu streicheln. Alles, was euch beiden gut tut und gefällt. Nirgendwo steht die Bibel dagegen, das muss man eindeutig sehen. Im Alten Testament gab es eine interessante Ordnung. Wenn ein junger Mann einen Soldat heiratet, sollte er ein Jahr lang nicht ins Militär gehen. Er sollte bei seiner Frau liegen. Das wäre doch eine soziale Forderung für Deutschland. Vielleicht würden dann viel mehr Männer heiraten und sagen, boah, der Papa-Staat versorgt mich und ich darf am besten ein-, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal die Woche mit meiner Frau schlafen und umgekehrt mit meinem Mann. Nicht, das wäre natürlich auf der einen Seite eine schöne Sache, aber wir haben das so nicht. Was befriedigt und erfüllt dich? Was ist für dich sexy? Was erregt dich? Darüber persönlich nachzudenken, was tut dir gut und darüber auch die Sinne zu reizen. Gott hat uns herrliche, wunderbare Chancen gegeben, einander zu beschenken durch unsere Sexualität. Das größte Sexorgan ist unsere Haut. Liegt ihr öfter nackt beieinander? Eines Tages kommt eine Frau zu mir und sie sagt, mein Mann ist fremdgegangen. Er war ein sehr reicher Mann, ich kannte ihn gut. Er war mit seiner Sekretärin oft unterwegs und hat auch viel mit ihr geschlafen. Und sie sagt, was mache ich nur falsch? Und wir kamen dann lange ins Gespräch, dann sagte sie dann später, ich schlafe fast immer im Trainingsanzug im Bett. Ich sage, das wäre auch für mich kein Grund, wohl fremd zu gehen, aber ich sage, dann würde ich den Trainingsanzug ausziehen. Aber entweder mal schöne Reizkleidung oder auch dem anderen einfach deutlich zu machen, schau dir meinen Körper an, ich bin wunderbar für dich, freu dich an dem Körper deiner Frau, steht schon vor 3000 Jahren in der Bibel. Freu dich an diesem wunderbaren Körper, den Gott geschaffen hat, auch an deinem Mann. Offenheit und Bereitschaft eben auch. Sex ist so gesund für den Körper und für die Seele wie kaum eine andere Betätigung. Das vergessen wir oftmals in unserem Leben. Natürlich wird die Lust oft bedrängt, auch durch Sorgen und Stress, dann haben wir keine Lust. Das muss man sicherlich sehen. Medikamente und Alkohol spielen zum anderen eine ganz große Rolle. Durch den Alkohol wird sehr viel zerstört an wirklichem Bewusstsein und dementsprechend wird unser Leben damit auch zerstört. Übergewicht und Depressionen sind oftmals Sexkiller. Verwöhnung bedeutet doch ausgiebige Zärtlichkeit, Entspannung. Ist doch interessant, wenn jemand zur Hochzeit geht, der geht doch nicht nur für eine halbe Stunde zu diesem Fest, oder? Esst ihr ganz schnell eben das Hochzeitsessen und verschwindet dann wieder. Nee, man bleibt, genießt das. Wie viel mehr den Genuss eines wunderbaren sexuellen Abends. Gibt es Gourmet-Sex bei euch? Richtig mal schön vorbereitet? Werdet ihr morgen schon sagen, heute Abend wollen wir Sterne gucken? Pfadfinderspiele kennt ihr sicherlich nicht. Der Mann kommt nach Hause, Frau ist zu Hause, Kinder sind aus dem Haus und da unten sieht er die Schuhe von ihr, was ist los? Auf dem Treppengelenk, da hängt der Rock, weiter oben die Bluse. An der Türklinke zum Schlafzimmer hängt der BH. Pfadfinderspiele, suchen, ich werde dich finden. Ich freue mich auf dich. Ein Fest vorzubereiten ist ganz wichtig. Männer und Frauen sollten den Mut haben, auch wieder ihre Sexualität als ein großes Geschenk Gottes zu sehen, körperliche Vereinigung zu erleben, ausgiebige Zärtlichkeit. Der Weg ist an der Stelle immer wieder schon mehr das Ziel. Kerzenschimmer kann eine großartige Hilfe sein. Gedämpfte Musik, gedämpftes Licht, ein Stück Gemütlichkeit, eine wunderbare Atmosphäre zu schaffen. Festliche Sexualität braucht Zeit. Nur ein Quickie, morgens früh schnell nach dem Aufwachen, das mag mal zwischendrin interessant sein. Aber die Frauen haben am wenigsten davon. Und das sollte man sicherlich auch sehen. Sich Zeit zu nehmen. Luther soll einmal gefragt worden sein, wie oft soll man miteinander schlafen. Interessant ist, Naturwissenschaftler und Mediziner sagen heute, also zweimal in der Woche wäre gut. Nicht Luther soll schon gesagt haben, in der Woche zwier schadet weder ihm noch ihr. Das so eindeutig von Luther stammt, kann ich nicht genau behaupten, weiß ich nicht. Festliche Sexualität braucht Zeit. Dass ihr die Liebe nicht stört und aufweckt, bis es ihr selbst gefällt. Warten können auch auf den anderen. Wie entscheidend ist das? Adam erkannte seine Frau. Er schlief mit ihr. Die Bibel ist nicht sexfeindlich. Das haben viele Christen oft gemeint. Das große erotische Buch, kennst du? Nicht wahr? Das Hohelied Salomos. Ein Erotik-Thriller, kann man nicht anders sagen. Lies es mal mit diesen Augen. Gott spricht über Sexualität, über die Lust, über die Freude aneinander. Sex wurde dazu geschaffen, seelische Intimität auszudrücken. Wir zwei gehören zusammen, körperliche Einheit zu ermöglichen, sich loszulassen und zu verschenken. Ich schenke mich dir als Mann, ich schenke mich dir als Frau. Paulus kann das einmal zu sagen, dein Körper, Mann, gehört nicht mehr dir, gehört deiner Frau. Und dein Körper, Frau, gehört nicht mehr dir, gehört deinem Mann. Das widerspricht einer emanzipatorischen Bewegung total. Wir sind aber füreinander da. Sich loslassen und sich selber verschenken. Aber Geschenke werden nie erzwungen. Das heißt also, du kannst den anderen nie zwingen zum Sex. Nie sagen, du musst jetzt mit mir schlafen. Wenn du mich wirklich liebst, dann schläfst du jetzt mit mir. Punkt. Ich habe Lust auf dich und du musst. Das alles ist zerstörend. Zerstört die Lust. Sexualität heißt einmal am Schöpfungsauftrag teilhaben zu dürfen. Aber hier gilt es auch darum, ihr Männer wohnt mit Vernunft bei euren Frauen. In der Bibel gibt es kaum eine große Familie, ein Ehepaar mit vielen Kindern. Wisst ihr eins? Habt ihr mal drüber nach, ich kenne noch Gemeinden, Aussicht der Gemeinden, wo die Ältesten dann kamen, nachdem das Paar getraut war und ein Jahr verheiratet war und noch kein Kind unterwegs war. Was ist los mit euch? Da stimmt doch irgendwas nicht. In der Bibel, soweit ich die Bibel kenne, gibt es nur ein einziges Ehepaar, das mehr als 10 Kinder hatte. Weißt du welches? Hiob. Bei Jakob? Der hatte mehrere Frauen, 4 Frauen und viele Kinder und vieles andere mehr. Das heißt also, schon im Alten Testament haben die Menschen sich Gedanken gemacht über den Schöpfungsauftrag Gottes. Auch das muss man sehen. Und ich denke, hier tragen Männer und Frauen eine hohe Verantwortung, wenn es darum geht, am Schöpfungsauftrag Gottes auch teilzuhaben und darüber nachzudenken, was ist machbar, möglich, denkbar. Natürlich, meine Frau hat oft gesagt, Arno, ich bin eine so fruchtbare Frau, wir könnten wenigstens 14, 16 Kinder haben. Aber sie ist doch keine Gebärmaschine. Ich denke an eine andere Frau, die zu mir kam und sagt, ich habe 11 Kinder. Wenn ich nochmal schwanger werde, werfe ich mich vor den Zug. Ich kann nicht mehr. Also auch hier vernünftig in der Gegenwart Gottes miteinander umzugehen, heißt also auch, sich Gedanken zu machen um die eigene Sexualität. Auch um den Schöpfungsauftrag Gottes. Hier tragen wir eine hohe Verantwortung, Männer und Frauen miteinander. Sexualität ist dazu da, um gegeben zu werden, nicht genommen zu werden. Schafft Entspannung. Erinnert ihr euch noch an die letzte schöne sexuelle Nacht, wo ihr beide Orgasmus erlebt habt, Erfüllung gefunden habt. Und, boah, war das toll, ich bin so entspannt, bin gleich eingeschlafen. War einfach toll, es war gut. Das wollte Gott, das ist göttliches Geschenk. Und es hilft zum seelischen Ausgleich. Es stärkt das Immunsystem, sagt die Wissenschaft, und es ist wirklich so. Wissenschaftler sprechen eben davon, dass das Blut von Männern vor und nach dem Orgasmus völlig unterschiedlich ist. Das heißt also, Entspannung ist einfach da. Sexualität hebt die Stimmung. Und tatsächlich, nach einer wunderschönen Nacht, die Männer und Frauen miteinander erlebt haben, ist die Stimmung eine andere. Mehr Aktivität, mehr Entspanntheit. Und Gott will, dass wir uns aneinander freuen. Aber so etwas auch vorbereiten. Und so sagen so, heute Abend kein Telefon, heute Abend ist niemand, der uns irgendwie stört, wir sind für uns. Und manchmal, das will ich den jüngeren Paaren sagen, was macht man mit den Kindern, wenn die ewig rumknatschen? Man möchte ja gerne miteinander schlafen, aber schon wieder, kennt ihr das? Oh, war schrecklich. Nicht, das haben wir oft erlebt. Wir hatten leider keine Großeltern in der Nähe, wo wir sie parken konnten. Aber dazu sind Großeltern auch manchmal da. Zu sagen, okay, Oma und Opa, wir geben euch mal für ein Wochenende unsere Kinder. Wir brauchen mal sturmfreie Bude für uns. Oder auch mal sich einmieten in ein Hotel. Da darf man so laut schreien, dass die Nachbarn gar nichts hören. Nicht fröhlich einfach sich der Lust auch hingeben und die Freude aneinander am Körper des anderen entdecken und sagen, es ist wunderschön mit dir. Denn dort, wo permanente Unzufriedenheit wächst, wo es nicht mehr zur sexuellen Erfüllung kommt, Hunger ist da und die Gefahr besteht, wer Hunger hat, stiehlt. Stiehlt zuerst mit den Augen und dann geht es ganz schnell weiter. Und die Gefahr ist einfach sehr, sehr groß. Und deshalb bitte ich euch, ihr Männer und ihr Frauen, habt Acht darauf, dass ihr gegenseitig euch satt macht, zufrieden macht. Männer sind ja wie ein Gasofen, Feuer dran, irgendjemand, der da hübsch vorbeiläuft und schon brennen die Kerle. Nicht ihr Männer. Eure Frauen hassen es, wenn ihr den hübschen anderen Frauen, die alles in Schaufenster hängen, hinterher lungert. Nicht, dass du sie einmal siehst, okay, aber wenn du hinterher schaust, ist das falsch. Viele Frauen hängen alles in Schaufenster, weil sie nichts im Laden haben, sage ich immer wieder. Wer alles in Schaufenster hängt, hat nicht viel dahinter im Laden. Und deshalb, ich denke, mit den Reizen zu reizen, deinen eigenen Mann, deine eigene Frau ist ganz wichtig. Darum ist Schönheit etwas Großartiges. Gott ist wunderschön, mach dich schön für deinen Partner. Zu sagen, mein Gott, ich danke dir für diesen Menschen an meiner Seite. Ich will uns noch einen Text lesen und ich möchte ihn ein wenig deuten in einer umgekehrten Weise aus Sprüche Kapitel 7. Ein interessanter Abschnitt. Könnte heutzutage ja, in der Bildzeitung gestanden haben oder wo auch immer, ein bisschen mit modernen Worten. Ich lese uns einmal diesen Text, Sprüche 7, 6 bis 27. Einmal stand ich am Fenster und schaute hinaus auf die Straße. Dort sah ich eine Gruppe noch unerfahrener junger Männer. Einer von ihnen fiel mir durch sein kopfloses Verhalten auf. Er lief die Straße hinunter, an deren Ecke eine bestimmte Frau wohnte, und ging auf ihr Haus zu. Inzwischen war es schon dunkel geworden. Da kam sie ihm entgegen, herausgeputzt und zurechtgemacht wie eine Hure. Sie war sich ihres Erfolgs sicher, leidenschaftlich und hemmungslos wie sie war, hielt sie es zu Hause nie lange aus. Man sah sie jeden Tag draußen auf der Straße und auf den Plätzen. An jeder Straßenecke stand sie und schaute sich suchend um. Jetzt ging sie auf den jungen Mann zu, umarmte und küsste ihn. Mit herausforderndem Blick sagte sie, heute habe ich Gott ein Dankopfer gebracht und davon ist noch Fleisch übrig. Darum bin ich hinausgegangen, um dich zu suchen. Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe mein Bett mit schönen bunten Decken aus Ägypten gepolstert und mit Parfüm besprengt. Komm doch mit. Wir wollen uns die ganze Nacht hindurch lieben und uns bis zum Morgen vergnügen. Mein Mann ist nicht da. Er ist auf Reisen und kommt noch lange nicht zurück. Mit diesen Worten reizte und erregte sie den jungen Mann. Er folgte ihr ins Haus wie ein Ochse, der zum Schlachten geführt wird. In sein eigenes Verderben rannte dieser Dummkopf. Ohne es zu wissen, lief er in eine tödliche Falle. Sie hatte ihn gefangen wie einen Vogel im Netz. Darum hört auf meine Warnung, ihr jungen Männer, und befolgt sie. Lasst euch von solch einer Frau nicht verführen, sondern geht ihr aus dem Weg. Denn sie hat schon viele Männer zu Fall gebracht, die Ihre Zahl Opfer ist groß. Ihr Haus steht am Rand des Abgrunds. Wer zu ihr geht, den reißt sie mit in den Tod. Eine interessante biblische Begebenheit, die hier geschildert wird. Eine Frau, die allein ist, ihr Mann auf Geschäftsreisen. Eine Frau, die sexuellen Hunger hat. Eine Frau, die ihre Grenzen überschreitet. Eine Frau, die andere Menschen, einen anderen jungen Mann ins Verderben zieht. Eine Frau, die hier beschrieben wird. Aber ich habe mich gefragt beim Lesen dieses Textes, warum? Warum, ihr Frauen, verführt ihr nicht euren Mann einmal so? Macht das Bett schön. Gutes Parfum. Vorbereitet. Zu sagen, ich freue mich auf dich. Ich bin ganz und gar für dich da. Nicht irgendwo anders jemand Fremden zu holen, sondern zu sagen, ich will für dich da sein, der ich dir ein ganzes Jahr gesagt habe. Ich will den Weg mit dir gehen. Ich will dich lieben. Ich will mit dir gehen. Dass du deinen Mann einmal so verwöhnst und dass du als Mann bewahrt wirst vor solch einer Frau. Ich kenne es aus meinem Dienst. Ich habe oft in Hotels gewohnt, auch in meinem Reisedienst, in meinem Unterwegssein. Und manches Mal wurde direkt an der Pforte soweit, direkt an der Rezeption gefragt, wollen Sie alleine sein oder brauchen Sie jemanden für die Nacht? Angebote, die sofort da sind. Ich habe Männer kennengelernt, die diese Angebote, auch fromme Männer, angenommen haben, haben ihre Frauen betrogen. Das ist Ehebruch. Und Gott wird die Ehebrecher richten. Oder auch manche Frau, die wusste, mein Mann ist für eine Woche oder 14 Tage auf Geschäftsreise, die sich mit jemand anderes eingelassen hat. Ehebruch. Da zerbricht eine Ehe. Und dort, wo Ehebruch geschieht, ist etwas zerbrochen und braucht einen langen, langen heilenden Weg. Ehebruch kann vergeben werden, ja. Aber es ist ein schwerer Weg. Und darum bitte ich euch, achtet auf die Warnungen, die schon Salomo schrieb vor 3000 Jahren. Warnungen, die Gott uns gibt und sagt, ich will, dass deine Ehe geschützt wird. Darum den Hunger, den ihr beide habt und Männer und Frauen kennen, sexuellen Hunger. Natürlich, sagt der ein oder andere, der älter geworden ist, es klappt nicht mehr ganz so. Ich kann mich an einen Freund erinnern, der mir sagte, Arno, ich habe Prostatakrebs, ich werde operiert. Und der Arzt hat mir gesagt, danach gibt es keine Erektion mehr. Und so war das auch. Sie schliefen noch mal einmal zusammen am Abend, am nächsten Tag wurde operiert. Sie haben ein Jahr lang miteinander gekämpft. Sie hatten ein wunderbares Sexualleben, 2-3 Mal die Woche miteinander geschlafen, viele Jahre, voller Freude miteinander, Genuss erlebt und auf einmal vorbei. Dann mussten sie es lernen, beieinander zu sein, beieinander auch nackt zu liegen, die Haut des anderen zu spüren, den anderen zu verwöhnen mit Küssen, auch wenn es nicht mehr zum Koitus kam. Es ist ein langer Weg. Oder manche Situation, die heute medizinisch anders machbar ist. Es gibt Medikamente auch für Männer, die eine Hilfe sein können, die wir nicht verteufeln sollten, sondern manches eben auch als Hilfe zu erfahren, zu erleben. Ihr Lieben, Gott hat uns viele Möglichkeiten geschenkt. Und wir sollten den Mut haben, mit ihm darüber zu reden. Sprich einmal zuerst einmal mit Gott, deinem Vater, über deine Sexualität. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für meinen wunderbaren Körper. Du hast mich wunderbar geschaffen. Du kennst meine Lust. Du kennst meine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Nähe, nach Wärme, nach Umarmung. Und ich bitte dich, Herr, bewahre du mich vor Irrwegen. Und ich bitte dich, lehre du meinen Partner zu lieben. Hilf du mir, diesen Menschen zu lieben und mit ihm den Weg zu gehen. Auch hier ist ein Gespräch oftmals eine große Notwendigkeit, zu sagen, ich möchte gerne, dass die Not gewendet wird. Wir wollen es wieder lernen, miteinander nicht nur zu reden, auch wunderbare Sexualität zu erleben, die ein herrliches Geschenk ist. Das Gespräch mit Gott über den Partner ist etwas ganz Entscheidendes. Teile deine Wünsche mit. Aber nicht jeder Wunsch kann erfüllt werden. Auch das ist zu sehen. Den anderen zu etwas zu zwingen, was er nicht will, ist furchtbar. Was noch Schreckliches dazu kommt, was zum Glück nicht sehr viele erlebt haben, aber doch etliche, sexuellen Missbrauch. Auch das möchte ich sagen, hütet eure Kinder davor. Der meiste sexuelle Missbrauch geschieht im Rahmen der Familie, der Verwandtschaft. Nicht von außen irgendein fremder Onkel kommt, sondern häufig sind das Onkel oder irgendwelche Cousins, die Kinder, junge Mädels, oft missbrauchen. Und Jesus wird sehr krass an der Stelle. Er sagt, wer eins dieser Kleinen verführt, dem wäre es besser, ein Mühlstein um den Hals ins Meer ersäufen, wo es am tiefsten ist. Sexualität wird durch Missbrauch so stark beschädigt, dass der Partner, der dann eine missbrauchte Frau heiratet, sehr viel Geduld braucht, sehr viel Weisheit braucht. Viele Dinge sind dann nicht mehr möglich. Und vieles macht dann nicht mehr Spaß und Freude. Und es braucht lange Zeit der Heilung des Angenommenseins. Deshalb, wenn ihr eine Partnerin habt, die sexuellen Missbrauch erlebt hat, und das wurde ja alles unter einer großen frommen Decke zugedeckt. Ich habe Gemeinden erlebt, wo ich gerufen wurde, wo der Opa seine Enkeltöchter missbraucht hat. Ja, auch dann später kam raus, sogar er als Vater seine Töchter. Schrecklich. Und ich musste einmal auch jemanden anzeigen bei der Polizei. Es ist ein furchtbares Vergehen, wo das geschieht. Das heißt also, Finger weg und sehr konsequent damit umzugehen, zu schützen, auch die eigenen Kinder zu schützen. Nicht Übergriffe, gerade im Rahmen der Verwandtschaft, sind sehr, sehr schnell und gefährlich. Aber Sexualität ist eine herrliche Gabe Gottes. Fangt wieder an zu danken für den herrlichen Körper, den Gott euch geschenkt hat. Du darfst ihn verschenken. Ich schenke mich dir. Und ich darf mit dir zusammen eine wunderbare Zeit erleben. Sich Gedanken zu machen über das große Geschenk, das Gott uns Menschen gegeben hat, und das nicht in erster Linie triebhaft, um Kinder zu zeugen, sondern generell, um Freude und Lust zu erleben, auch wenn Frauen nicht mehr gebärfähig sind. Auch das eben zu sehen und nicht, wie man früher sagte, nun ist das vorbei, wir brauchen keine Kinder mehr zu zeugen, wir brauchen nicht mehr miteinander zu schlafen. Das führte dann sehr, sehr oft dazu, dass viele Männer mit 60, 65 sich junge Frauen suchten, schrecklich, aber wahr. Das Ziel muss sein, liebesorientiert mit dem anderen zu leben und nicht orgasmusorientiert. Auch das immer wieder zu entdecken. Wir beschenken uns gegenseitig. Und das bedeutet also, die Achtung des anderen immer wieder neu vor Augen zu haben. Sexualität gehört in die Ehe hinein. Es ist ein herrliches Geschenk für die Ehe. Eine herrliche Gabe Gottes, die Gott gegeben hat. Dein Körper ist wertvoll. Darum verschleudere ihn nicht, zerstöre ihn nicht, achte auf den Tempel Gottes. Gott vergibt und heilt, auch wo du Irrwege gegangen bist. Gottes Gnade ist noch größer als deine Schuld. Beginne heute, morgen wieder neu, deinem Gott zu danken für deinen Körper. Mein Gott, ich danke dir. Wie wunderbar hast du mich gemacht. Und nun lehre mich, diesen Körper anzunehmen, dafür zu danken und hilf mir, auch den anderen Menschen, den du an meine Seite gestellt hast, damit zu beschenken. Sexualität ist Gabe und Aufgabe. Ein herrliches Geschenk, bitte geh behutsam damit um. Das ist meine Bitte, auch an diesem Morgen. Heute Abend gibt es noch ein paar Gedanken zum Thema der Ehe. Ich möchte euch Mut machen. Mut machen für ein neues, frohes Miteinander, auch in eurem Bett. Freut euch aneinander. Flüstert dem anderen ins Ohr. Ich freue mich auf heute Abend oder auf morgen früh oder morgen Abend, wo auch immer. Weckt Hoffnung im anderen und sagt, es ist schön mit dir. Du hast mich schon so reich beschenkt, ich freue mich auf dich. Du sollst ein Segen sein für deinen Partner. Welch eine Gnade. Wir wollen jetzt aufstehen und ich möchte gerne, dass Männer ihre Frauen segnen und dass Frauen ihre Männer segnen. Ja, wollen wir das so tun? Wir stehen auf dazu. Und ihr dürft euch wieder, wie schon gewohnt, an die Hand nehmen, wenn ihr wollt. Und keiner muss das tun, aber du darfst es tun. Ich spreche vor und du darfst nachsprechen als Mann gegenüber deiner Frau. Meine liebe Frau, ich segne dich im Namen Gottes des Vaters. Er hat dich lieb und ich liebe dich auch. Der Segen Gottes gibt dir Kraft und Freude für deine täglichen Aufgaben. Und ich will dir helfen mit meiner Kraft. Ich segne dich mit Frieden Gottes, der deine Gedanken, dein Herz, deine Gefühle und deinen Körper erfüllt. Gottes Friede in dir schafft Frieden in deinem Umfeld. Ich segne dich mit dem Zuspruch Gottes: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Auch ich will an deiner Seite sein, um für dich ein Segen zu sein. So segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und nun bitte ich die Frauen, das Segensgebet gegenüber ihrem Mann zu sprechen. Mein lieber Mann, ich segne dich im Namen Gottes des Vaters. Er hat dich lieb und ich liebe dich auch. Der Segen Gottes gibt dir Kraft und Freude für deine täglichen Aufgaben und ich will dir helfen mit meiner Kraft. Ich segne dich mit Frieden, der deine Gedanken, dein Herz, deine Gefühle und deinen Körper erfüllt. Gottes Friede in dir schafft Frieden in deinem Umfeld. Ich segne dich mit dem Zuspruch Gottes: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, spricht Gott, dein Vater, dir zu. Auch ich will an deiner Seite sein, um für dich ein Segen zu sein. So segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr dürft euch gerne mal umarmen, weil euch das gut tut. Wir wollen nun noch einmal alle aufstehen. Ich würde gerne für uns beten und dann noch ein paar Sätze sagen. Vater der Liebe, du hast uns wunderbar geschaffen. Leib, Seele und Geist sind ein Geschenk von dir. Danke für deine Weisheit. Danke für deine Güte, die wir erleben durften. Danke für unseren Körper. Er ist so einmalig und so wunderbar von dir. Danke. Lehr uns, ihn anzunehmen und uns daran zu freuen. Segne uns, Herr, wenn wir nun mit diesem Körper leben. Segne uns, Herr, wenn wir uns Gedanken machen über den Partner an unserer Seite. Segne uns, Herr, wenn wir alleine sind. Bewahre unsere Augen, unsere Fantasie, unser Leben. Halt uns ganz nahe bei dir. Bewahre uns vor der Sünde und lehre uns, deine Wege zu gehen. Wir brauchen dich, Herr, in einer so versuchbaren Welt. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt. Du bist unsere Kraft, du bist unsere Hoffnung, du schenkst einen neuen Anfang. Und ich danke dir für jedes Ehepaar, ich danke dir für jeden Menschen, denn du liebst einen jeden. Und so dürfen wir unter deinem Segen auch jetzt auseinandergehen in der Gewissheit, du gehst mit uns. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz. Ich möchte euch herzlich danken fürs Zuhören. In der großen Runde ist es immer schwierig, große Fragen zu stellen. Manchmal fragen wir ja so, mein Kollege hat eine Frage, die möchte ich gerne stellen, nicht wahr? Aber ich habe bewusst einfach darauf verzichtet, weil wir da oder doch dann wie der oder die fragt so etwas, da muss es doch irgendein Problem geben. Nicht, ihr dürft gerne kommen. Ab heute Nachmittag 2:30 bin ich hier im Haus. Wenn ihr sagt, also, es gibt in unserer Ehe eine Not, über die möchten wir gerne reden. Wir wissen, du gehst wieder, Arno, du vergisst das auch. Das Schöne ist am Älterwerden, ich bin manchmal vergesslich. Besonders die Schuld anderer Menschen vergesse ich sehr viel und sehr gerne, weil ich sie mir auch gar nicht merken will, weil Gott sie vergibt. Deshalb, wer also ein Gespräch noch wünscht heute, herzlich willkommen. Wer sagt, heute geht es unter gar keinen Umständen, zur Not auch noch morgen nach dem Gottesdienst. Auch das ist möglich, will ich auch noch mal anbieten. Aber nicht bis in den weiten Nachmittag hinein, aber direkt sonst nach dem Gottesdienst. Die Möglichkeit ist also gegeben und ich möchte euch Mut machen dazu. Ich will noch ein letztes Bild uns deutlich machen. Ich habe uns Handschuhe mitgebracht und damit ihr eure Hände nicht vergesst, damit ihr einfach seht, was man auf die Hände schreiben kann, will ich euch das noch einmal vor die Augen malen. Und da ihr ja alle recht gut lesen könnt, werdet ihr entdecken, was auf den Händen steht. Und ich wünschte mir, dass das nicht nur auf euren Händen steht, sondern auch gelebt wird. Was steht hier? Agape, göttliche Liebe. Von der göttlichen Liebe beschenkt. Und was steht hier? Liebe. Jeder Finger ein Buchstabe. Du hast deine beiden Hände, die allermeisten Menschen haben zwei Hände. Mit der göttlichen Liebe und mit der menschlichen Liebe den anderen berühren, tragen, helfen, trösten, da sein. Zwei wunderbare Hände, die Gott dir geschenkt hat. Auf der einen Seite willst du von Gottes Seite dem anderen etwas Großartiges mitteilen. Göttliche Liebe, Agape. Und auf der anderen Seite auch die menschliche Liebe, die in so vielen reichen Facetten sichtbar wird. Zwei wunderbare Hände. Lass sie praktisch werden in deinem Leben. Ich möchte euch herzlich danken für euer Zuhören an diesem Vormittag. Wünsche euch einen herrlichen Nachmittag, vielleicht einen schönen Mittagsschlaf, wie auch immer. Heute Abend, so Gott will, die ihr euch angemeldet habt, glaube ich, werden wir uns wiedersehen im unteren Raum zu einem wunderbaren Dinner. Ich wünsche uns jetzt noch schöne Gespräche, müsst nicht gleich nach Hause rennen, wir haben kurz nach 12. Also heute Abend gibt es das große Essen. Das Schöne ist ja, wenn man wieder Hungergefühle hat, freut man sich aufs Essen. Wer keinen Hunger mehr hat, lebt schon zu satt. Und darum ist es ganz wichtig, auch mal ein bisschen Hunger auszuhalten und zu sagen, ich freue mich auf das, was dann kommt. Ich danke euch, wünsche euch Gottes Segen an diesem Tag.